25 Jahre Radio Free FM.
Länger on air als Berblinghair.
Mein Name ist Isabel Melcher. Ich bin sehr, sehr lange Leiterin der Beratungsstelle in Ulm zur Transsexualität, Transgender und Intergeschlechtlichkeit gewesen. Bin seit September 2019 in Ulm in eigener Praxis tätig. Zudem bin ich auch noch im landesweiten Fort- und Weiterbildungsprojekt des Netzwerks LSBTTQ in der Projektleitung und auch eine der Mitarbeitenden. Und darüber hinaus auch Mitleiterin der Selbsthilfeangebote bei uns in Ulm, unserer Erwachsenengruppe des Freundeskreis Trans Ulm und unserer Jugendgruppe Teen Gender und vor allem der Jugendbereich wird ja nachher auch noch weiter Thema sein.
Dann erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir sind wieder beim Podcast der Internationalen Stadt und ihr habt es ja schon mitbekommen, um was es heute gehen soll. Und da ist auch meine erste Frage an Sie, Frau Melcher. Wie sind Sie eigentlich auf dieses Thema aufmerksam geworden?
Wie ich auf dieses Thema aufmerksam geworden bin, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also einer unserer wichtigsten Aspekte, egal ob das unser Beratungsprojekt im Netzwerk ist, unser Fortbildungsprojekt oder auch generell meine Arbeit, ist, dass wir einen Peer-Ansatz verfolgen, also einen betroffenen Ansatz. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss auch, dass ich natürlich den eigenen transsexuellen Hintergrund habe. Warum ich mich irgendwann dazu entschieden habe, in dem Bereich auch zu arbeiten, wäre nochmal eine eigene Geschichte, die vielleicht etwas länger ist, aber man könnte es vielleicht abkürzen. Mir war einfach wichtig, vielleicht auch andere zu unterstützen auf dem Weg, vielleicht auch in dieser politischen Arbeit dafür zu sorgen, dass manche Dinge sich verbessern und dass es manche vielleicht nicht mehr so schwierig haben, wie ich teilweise noch in meiner Kindheit oder Jugend hatte. Und das sind alles Dinge, die mich so antreiben in der Arbeit. Und irgendwann war dann einfach die Entscheidung zu sagen, ich würde ganz gerne auch als Transperson in der Begleitung von anderen auch in einem therapeutischen Kontext aktiv werden. Und das war dann damals auch der Grund, das landesweite Beratungsprojekt ins Leben zu rufen, zusammen mit vielen, vielen KollegInnen und Einrichtungen im Netzwerk.
Und jetzt ist ja, man wird ja nicht auf einmal so für die Psychotherapie ja auch eingesetzt. Heißt, Sie hatten dann auch den normalen Weg über ein Studium und dann nach und nach das Ganze aufzubauen oder hatten Sie dann einen anderen Weg?
Nee, nicht ganz. Es war ein bisschen komplizierter in meiner Kindheit oder in meiner Jugend, als ich mich das erste Mal damit beschäftigte, was möchte ich denn studieren, war es als Transperson noch fast unmöglich, in diesem Bereich dann auch später tätig zu werden. Deswegen habe ich erst was ganz anderes studiert, nämlich ich habe erst angefangen mit Soziologie und Politologie und habe dann nach dem Grundstudium auf Bibliothekswesen gewechselt und bin eigentlich Diplom-Bibliothekarin und habe dann zusätzlich die Ausbildung für die Psychotherapie als Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht, mit jeder Menge verschiedener Ergänzungsseminare, unter anderem in der Gesprächstherapie, in der systemischen Therapie und auch in dem Aspekt der humanistischen Therapiemethoden. Also ein bisschen ein größerer Umweg.
Aber im Endeffekt steht dann trotzdem ja das Gleiche auch drauf.
Nicht ganz. Also in der Zulassung bin ich eben Heilpraktikerin für Psychotherapie und eben keine Psychologin.
Aber es ist ja dann nur so ein kleines Detail.
Es ist schon ein größeres, aber ja.
Dann können wir aber trotzdem mal auch in Richtung Ihrer Arbeit an sich drauf zu sprechen. Denn natürlich, man kommt ja mit extrem vielen Geschichten ja auch in Kontakt. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dadurch, dass Sie selber einen Trans-Hintergrund haben, kann ich mir vorstellen, dass es da ja auch deutlich einfacher ist, sich in die Leute ja auch reinversetzen und dann ja auch sensibel an die Sache ranzugehen.
Ja, das ist tatsächlich einer unserer wichtigsten Grundsätze gewesen. Es baut natürlich auch Barrieren ab. Das heißt, die Klientinnen, die mir gegenüber sitzen, jetzt egal in welchem Kontext das ist, im Rahmen meiner Praxistätigkeit, der Beratungsstelle oder auch generell in unseren Fort- und Weiterbildungsangeboten, die wissen, dass sie einer Person gegenüber sitzen, die vieles vielleicht auch selbst miterlebt oder durchgemacht hat und die ihr Wissen eben nicht nur aus Büchern hat. Und das macht vieles schon einfacher. Insbesondere natürlich auch dieses, kann ich mich in die Person hineinversetzen, kann ich verstehen, wo auch die aktuellen Schwierigkeiten oder Probleme sind oder vielleicht auch ausmachen, welche Tragweite die vielleicht haben können. Das macht durchaus auch was aus. Und auch die Tatsache, dass ich diesen Weg damals in meiner Jugend, wo ich man darf nicht vergessen, bei mir liegt alles schon über 20 Jahre zurück. Und in meiner Jugend waren manche Sachen vielleicht tatsächlich noch ein bisschen schwieriger. Aber auch diese Tatsache, dass ich diesen Weg in meiner Jugend gegangen bin, macht das vor allem auch für Jugendliche oftmals einfacher, weil viele Dinge, die meine Jugendlichen beschäftigen, wie gehe ich in der Schule damit um, wie gehe ich mit meinen Eltern damit um, wie gestalte ich das mit dem Coming Out, was kommt da vielleicht noch alles auf mich zu, das weiß ich halt auch aus eigener Erfahrung, was da alles noch kommen kann und vielleicht auch dann wird.
Jetzt haben Sie gerade angesprochen, ja auch die aktuellen Themen und Schwierigkeiten, die da natürlich auch entstehen können. Was gäbe es denn da gerade für Beispiele? Also was sind so die gängigsten, sage ich jetzt mal, Probleme und Schwierigkeiten, die sich gestalten?
Das ist eine sehr umfangreiche Frage, weil gängig ist tatsächlich schwierig. Ich glaube, jeder Weg ist ein eigener und natürlich auch jeder Mensch ist für sich individuell und hat so eigene Aspekte, die man natürlich auch mitbringt. Aber es gibt ein paar Fragen, die durchaus häufiger sind. Ein paar habe ich ja auch gerade schon angesprochen. Für manche ist es auch wichtig, einfach mal so eine Art Roadmap für sich zu haben, zu wissen, okay, und was kann ich jetzt eigentlich machen? Wie geht es alles weiter? Was sind vielleicht auch so mögliche Schritte, um so ein bisschen einen Eindruck zu kriegen, was geht vielleicht, was ist möglich für mich, was ist realistisch für mich. Die Frage nach dem Coming Out ist natürlich immer eine wichtige Frage. Nicht nur der Umgang mit den Eltern oder wie kann ich es meinen Eltern sagen, wie sage ich jetzt FreundInnen, wie sage ich jetzt anderen Personen innerhalb der Familie, wie kann ich in meiner Schule oder in meiner Ausbildung damit umgehen. Das sind alles Themen, die natürlich sehr, sehr stark beschäftigen. Generell ist es immer, was der Kontakt oder vor allem der Bezug zu den Eltern angeht, natürlich ein wichtiger Aspekt. Wenn ich eine Unterstützung als jugendliche Person durch meine Eltern habe auf so einem Weg, dann ist vieles deutlich früher möglich und es ist auch ein ganz anderer Umgang damit, als wenn ich die eben nicht habe. Das macht sehr, sehr vieles schwierig und wenn man ehrlich ist, sorgt das oft auch nicht unbedingt für eine komplett positive Entwicklung bei den Jugendlichen, wenn die Unterstützung eines solch wichtigen Personenkreises nicht gegeben ist. Andere Fragen, die immer mal wieder vorkommen, sind dann eher individuelle Fragen. Das kann sein, dass es zu tun hat mit der Arbeitswelt. Das kann sein, dass es zu tun hat mit aktuellen Krisen, die Personen haben, wo sie vielleicht auch eine Therapeutin haben wollen, die nicht alles, was gerade passiert, wieder auf die Transsexualität bezieht oder Rückschlüsse daraus zieht. Denn auch Transpersonen haben mal schwierige Zeiten und können auch depressive Episoden haben, die vielleicht gar nichts mit der Transgeschichte zu tun haben. Und sowas kommt durchaus auch hin und wieder vor. Und sonst auch im Bereich der Paartherapie, natürlich, wenn sich eine Person outet, ist es auch für die jeweilige Partnerin nicht immer ganz einfach. Und auch dort ist es so, dass ich immer mal wieder Prozesse begleite. Und der Aspekt der Elternberatung hat inzwischen auch einen sehr hohen Stellenwert, wo eben auch die Möglichkeit gegeben ist, für Eltern direkt Beratung in Anspruch zu nehmen. Weil es gibt einfach manche Fragen und Dinge, mit denen sich die Eltern auseinandersetzen, die man auch in einem eigenen Setting einfach besprechen kann und muss.
Das heißt, man kann es da auch gar nicht so jetzt, ich nenne es jetzt mal einfach mal nach so einer bestimmten Zielgruppe zuordnen, sondern das ist sowohl von Jugend bis hin zur Beratung auch bei Eltern oder bei älteren Herren, bei Paaren. Es ist alles Mögliche, trifft da auch zusammen.
Genau, so ist es.
Können Sie da vielleicht auf so ein paar interessante, inspirierende Geschichten da auch aus Ihrer Arbeit eingehen?
Geschichten sind ja immer schwierig für TherapeutInnen. Insbesondere, weil man ja je nach Geschichte dann vielleicht auch Rückschlüsse ziehen kann. Was ich immer generell sehr schön finde, ist beobachten zu können, wie sich einzelne Personen entwickeln. Also gerade wenn ich jetzt an viele meiner Jugendlichen denke, die am Anfang in manchen Bereichen schon auch sehr unsicher sind, sich manches auch einfach nicht zutrauen. Und wenn man dann so ein bisschen auch Unterstützung, sei es über eine Peer Group oder sei es auch im Rahmen der Begleitung bekommt, merkt man, wie so nach und nach das eigene Selbstbewusstsein wächst, wie man sich dann auch vielleicht mehr und mehr zutraut, gerade wenn es jetzt darum geht, Kleidung zu kaufen für das Ich-Geschlecht. Das fällt einem am Anfang richtig schwer. Und wenn man dann mal eine Unterstützung hat, dass man jemanden zusammen machen kann, wird man merken, auch eigentlich ist es nicht so kompliziert. Und ich finde es dann immer sehr, sehr schön, wenn so nach einiger Zeit sich die Jugendlichen auch beobachten und begleiten kann, dass man auch eine gewisse Selbstverständlichkeit hat. Und dann natürlich auch das Selbstbewusstsein deutlich zunimmt. Und das finde ich immer sehr, sehr großartig. Was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass es auch manchmal dann eben Paare gibt, wo zwar verschiedene Fragen im Raum sind, wo man noch manche Sachen vielleicht neu besprechen oder neu klären muss, aber generell die beiden Personen auch wissen, was sie aneinander haben und vielleicht auch mit dieser Herausforderung wachsen. Und das finde ich auch immer sehr, sehr schön, sowas zu beobachten. Obgleich man natürlich sagen muss, man sucht sich eine geschlechtliche Identität genauso wenig aus wie eine sexuelle Orientierung. Und es gibt eben auch Fälle, da passt es dann nicht. Aber auch das begleiten zu können, dass man da auch vielleicht in guten auseinandergehen kann, auch das ist durchaus ein wichtiger Prozess.
Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es da auch so ein, man reift ja auch selber daran. Also ich denke mal, das ist ja auch immer so die Sache. Ich denke mal, da können ja auch Sie, nehmen ja dann ja zum Beispiel auch wieder andere Aspekte mit aus solchen Gesprächen. Und so wird es ja auch eine ganz, ich nenne es mal ganz bestimmte Synergie, die dadurch ja auch entsteht.
Ja, also ich glaube, man merkt in dieser Arbeit auch tatsächlich, was so die, wie soll ich sagen, dieses Individuelle auch an den einzelnen Personen, Klienten, an den Menschen aufmacht und vor allem auch gerade auch an meinen Jugendlichen oder generell auch bei uns in den Gruppen, wenn man die Personen auch so ein bisschen freier oder auch dann einfach fröhlich erlebt, weil gerade Peergruppen natürlich auch eine große Möglichkeit sind, Dinge auszuprobieren, ein bisschen von den Ängsten, Sorgen einfach mal beiseite zu legen. Das ist schon, finde ich, ein ganz, ganz schöner Einblick und zeigt mir durchaus eben auch, dass es eine sehr wichtige Arbeit ist, die da gemacht wird und die dann eben auch von vielen Kolleginnen und Kollegen auch im gesamten Netzwerk, auch in unserem Beratungsprojekt und in vielen anderen Bereichen einfach gemacht wird. Und das finde ich, ich habe eigentlich, finde ich, einen sehr schönen Beruf und bin auch jedes Mal sehr froh, dass ich das, was ich heute mache, so machen kann.
Das gibt's natürlich dann noch einzelne Aspekte, die ja auch noch und einzelne Aufgaben, die ja damit reinspringen. Die Jugendarbeit hatten wir ja zum Beispiel schon angesprochen. Dann die Selbsthilfe, Diagnostik, Sensibilisierungsseminare. Da vielleicht können Sie ja da mal anschneiden, was da eigentlich alles dahinter steckt.
Wo fangen wir an? Also ich würde es dann einfach mal im Bereich der Jugendarbeit anfangen. Da ist Ulm, finde ich, tatsächlich auf einem sehr guten Weg. Wir hatten mit unserer Teen-Gender-Gruppe, unserer Transjugendgruppe, tatsächlich die erste reine Transjugendgruppe in ganz Baden-Württemberg und auch nach wie vor die größte Transjugendgruppe. Wir haben mit anderen Jugendgruppen, der Young and Queer-Gruppe oder auch der Queeren Hochschulgruppe noch weitere Jugendgruppen. Und deshalb haben wir, glaube ich, in Ulm tatsächlich auch eine sehr aktive LGBT-Jugend. Und das ist auch was sehr, sehr Schönes, wo wir, glaube ich, auch so einen Punkt haben von manchen anderen Städten, vor allem im Trans-Bereich. Und über diesen kommunalen Aspekt hinaus ist es so, dass wir im Moment in einem Projekt zusammen mit dem Landesjugendring und mit dem Land Baden-Württemberg den Aufbau eines Landesjugendverbandes im Bereich Vielfalt von Geschlecht und Vielfalt sexueller Orientierung haben. Das ist nämlich Queer Future BW und gibt es jetzt auch schon seit einiger Zeit. So ziemlich alle Jugendgruppen in Baden-Württemberg sind auch Mitglied bei uns, was auch eine sehr, sehr coole Sache im Bereich der Vernetzung ist. Und man hatte auch den Austausch. Und da hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr vieles getan, gerade was die queere Jugendarbeit oder die LGBT-Jugendarbeit in ganz Baden-Württemberg und ich denke auch in ganz Deutschland angeht.
Jetzt fällt ja auch wieder... das habe ich, glaube ich, vorhin etwas außen vor gelassen, denn natürlich über das Beratungsprojekt, das Netzwerk LSB TTIQ in Baden-Württemberg, da sind Sie ja natürlich auch noch mit involviert. Vielleicht können wir das ja jetzt noch mal kurz nachreichen, dass wir da einfach mal noch ein bisschen über das Projekt sprechen, weil jetzt habe ich gerade gemerkt, ich glaube, der Hörer hatte die Möglichkeit noch gar nicht.
Sehr gerne können wir das machen. Das landesweite Beratungsprojekt, also Projekt zur Beratung von LSD-TTQ in Baden-Württemberg. Das ist ein Projekt, das wir inzwischen schon seit einigen Jahren bei uns haben, wo wir finanziell vom Land Baden-Württemberg über den Aktionsplan zur Akzeptanz und gleiche Rechte unterstützt werden. Das soll eine grundlegende Beratung von Personen im Bereich Vielfalt von Geschlecht und Vielfalt sexueller Orientierung in ganz Baden-Württemberg ermöglichen. Personen haben die Möglichkeit, in verschiedenen Beratungseinrichtungen bei niedergelassenen Kolleginnen oder auch im Bereich der Peerberatung eine grundlegende Beratung in Anspruch zu nehmen. Und unser ursprünglicher eigener Anspruch war, dass die ersten Termine eben auch für die Person kostenlos erfolgen sollen. Inzwischen muss man sagen, haben wir mit dem Projekt so viel Erfolg, dass wir inzwischen in dem Bereich der Budgetierung sind. Und ich habe das Problem, dass ich nur noch eine gewisse Anzahl an Terminen im Monat tatsächlich dann aus Landesmitteln möglich machen kann. Und das betrifft nicht nur mich, das betrifft auch viele andere Kolleginnen im Projekt. Und da hoffen wir natürlich auch zukünftig vielleicht auf Unterstützungen auf kommunaler Ebene. Aber generell bleibt es schon so unser Anspruch zu sagen, eine grundlegende Beratung in diesen beiden Bereichen, Vielfalt von Geschlecht und Vielfalt sexueller Orientierung, sollte von den Menschen einfach relativ ohne Hürden oder ohne vielleicht auch finanzielle Möglichkeiten in Anspruch genommen werden können. Und deswegen sind wir ganz froh, dass wir dieses Projekt haben und dass wir innerhalb von Baden-Württemberg sowas zumindest ermöglichen können. Das gibt es nicht in allen Bundesländern.
Können Sie da sagen, wie viele Einrichtungen, wie viele Therapeuten da ja auch mitmachen, wie groß da das Netz ist?
Oh, ich müsste gucken, wie viele es insgesamt sind. Was ich weiß, wir haben, glaube ich, mit einer einstelligen Zahl angefangen und sind inzwischen, glaube ich, nähern wir uns den 30. Also es sind inzwischen viele KollegInnen, viele Einrichtungen, die sich dem Beratungsprojekt angeschlossen haben.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, da gibt es so ein paar Termine, die Sie überhaupt noch unter dieser Finanzierung des Landes, die dieses Projekt überhaupt anbieten können. Wendet man sich dann trotzdem gleich, also über den gleichen Weg an die Beratung oder gibt es da einen Umweg, dass ich da über die Projektseite zum Beispiel rangehe? Wie sieht da der erste Kontakt dann aus?
Also wir haben tatsächlich für das Projekt eine Beratungsseite. Dort findet man auch alle Einrichtungen, alle Beratungsstellen, alle Kolleginnen in Baden-Württemberg, die Beratungen in diesem Projekt anbieten. Das heißt, man kann sich dann auch einfach die Stelle aussuchen, die regional vielleicht am nächsten liegt. Leider ist es so, dass wir vor allem im Bereich von Geschlecht noch nicht so viele Möglichkeiten haben, was zur Folge hat, dass dann sehr vieles doch auch bei uns in Ulm rauskommt. Das ist eben genau das Problem, was sich gerade stellt, dass in diesem Rahmen oder in diesem Budgetrahmen nur eine gewisse Anzahl an Beratungen pro Monat möglich ist. Und das hat leider inzwischen auch zur Folge, dass manchmal eine gewisse Wartezeit entsteht.
Die sich halt dann auch einfach nicht verhindern lässt.
Nee, tatsächlich nicht. Also das würde sich nur dann verhindern lassen, wenn es entweder eine Gelder für diese grundlegende Beratung gibt und oder auch dann die Kommunen entsprechend mit einsteigen, sodass man auch wieder einfach höhere Stundenanzahl möglich machen kann.
Wenn wir jetzt ja schon beim Projekt sind, jetzt haben wir auch endlich das Netzwerk geklärt. Da bitte ich Sie nochmal zu entschuldigen, dass Sie da vorhin unterbrochen hatte, direkt am Einstieg. Aber jetzt möchte ich gerne nochmal auf dieses Sensibilisierungsseminar drauf eingehen. Die Jugendarbeit hatten wir jetzt ja schon mal abgehakt. Und wie kann ich mir so ein Seminar vorstellen?
Also zunächst, auch das ist ein Projekt, das wir mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg auch über den Aktionsplan zur Akzeptanz und gleiche Rechte möglich machen konnten. Und zwar geht es darum, dass wir verschiedenen Einrichtungen, also das sind sowohl pädagogische Einrichtungen wie Unternehmen, wie Einrichtungen innerhalb von Beratungsnetzwerken oder Beratungsstellen, das können Schulen sein, das können Jugendheime sein, das können Kliniken sein. Also wir haben da wirklich sehr, sehr viele Stellen, wo wir einfach solche Seminare anbieten. Auch die Länge und Dauer des Seminars ist unterschiedlich. Sowas geht von einem zweistündigen Seminar bis zu einem Tages- oder gar Zweitages-Seminar. Es kommt dann auch immer so ein bisschen an, welche Einrichtung ist es. Das heißt, es gibt auch so gewisse flexible Aspekte, die wir mit einbauen. Was wir immer machen, was uns sehr wichtig ist, ist, dass wir erst einmal so ein bisschen über die Begrifflichkeiten im Kontext Vielfalt von Geschlecht und Vielfalt sexueller Orientierung sprechen, dass man so auch ein bisschen die Sachen einordnen kann, was ist denn was und worüber sprechen wir eigentlich. Was wir auch immer machen, ist so ein bisschen die Rahmenbedingungen skizzieren. Wie sieht das Ganze denn im Moment auch aus, sowohl im juristischen Bereich, im medizinisch-therapeutischen Bereich? Wie sieht denn vielleicht auch so ein möglicher Lebensweg aus? Was uns, oder was natürlich, da wir auch in diesem Projekt den Peer-Ansatz, also den Betroffenen-Ansatz verfolgen, was da immer von besonderer Bedeutung ist, ist, dass wir auch gerne biografische Geschichten von uns selber erzählen. Das heißt, dann auch mal erzählen, wie war das dann für uns in unserer Schulzeit? Wie haben wir das wahrgenommen? Wo lagen für uns damals die Schwierigkeiten daran? Und ich glaube, diese Geschichten bereichern das Ganze auch. Ich glaube, ich habe da eine andere Vorstellung von der Situation, in der sich vielleicht die Jugendlichen in meiner Einrichtung befinden, wenn ich das mit konkreten Geschichten verknüpfen kann. Und sehr, sehr oft bieten wir auch die Möglichkeit zur Fallarbeit an oder wir haben spezielle Schwerpunkte, die sich im Bereich Diskriminierungs erleben oder auch im Bereich tatsächlich der aktiven Jugendarbeit befinden. Wir versuchen unsere Seminare und Workshops immer natürlich an den entsprechenden Einrichtungen auszurichten. Wichtig ist, dass wir eine generelle Aufklärung zu dem Thema bieten, dass wir auch tatsächlich alle Mitarbeitenden im Projekt eine sehr große Expertise durch langjährige Arbeit in diesem Bereich mitbringen. Das betrifft nicht nur mich, sondern auch meine Mitarbeitenden im Projekt. Und dass wir deswegen einfach auch gezielt bei spezifischen Fragen einfach Unterstützung geben können.
Wie ist denn da gerade die Resonanz von Schulen und auch von Schülern? Wird das Angebot auch gut wahrgenommen oder wäre da durchaus noch Potenzial nach oben?
Also das Angebot wurde bis zur Corona-Pandemie sehr, sehr gut wahrgenommen. Wir haben unsere Zahlen, die wir uns vorgenommen haben, sogar deutlich überstiegen. Also wir hatten mehr Anfragen, als wir eigentlich erwartet hatten. Natürlich konnten wir dann eben in der Zeit keine wirklichen Seminare mehr anbieten. Wir haben inzwischen auch die Möglichkeit, dass man Online-Seminare bei uns machen kann. Erste Seminare auch im Präsenz sind jetzt auch schon in diesem Jahr Ende letzten Monats auch wieder angelaufen. Aber das war eben tatsächlich etwas, wo wir immer mal wieder dann auch Anfragen hatten, aber dann sagen mussten, mit der aktuellen Situation können wir das machen, nicht machen und es dann auch verschieben mussten. Aber generell kann man sagen, die Nachfrage ist sehr, sehr hoch und ist auch aus fast allen Bereichen sehr hoch. Also klar merken wir nach wie vor im Bereich Jugend oder pädagogische Arbeit einen großen Schwerpunkt. Aber nichtsdestotrotz auch Kliniken, Unternehmen sind da jetzt im Kommen und haben eben den Bedarf an entsprechenden Seminaren und Fortbildungen.
Einen anderen Schwerpunkt, den wir ja auch noch haben, ist ja auch noch die Selbsthilfe. Kann ich mir das so vorstellen, wie ganz normal, dass man sich da mit anderen austauschen kann? Es gibt einen Treff, zu dem man sich da anmelden kann oder ist es anders organisiert?
Ja, also man muss bei uns ein bisschen unterscheiden zwischen den Angeboten der Erwachsenen-Selbsthilfe und unserer Jugendgruppe. Es ist tatsächlich ein bisschen anders deswegen. In der Erwachsenengruppe geht es schon auch sehr, sehr viel um dieses Thema. Es geht aber durchaus auch um den Austausch mit anderen. Und ja, es ist schon so eine klassische Selbsthilfegruppe, vor allem im Erwachsenenbereich, wie man sie sich vorstellt. Man sitzt nett bei Kaffee und Keksen zusammen und tauscht sich über dies und das aus. Hin und wieder gibt es aber auch da gemeinsame Aktionen, wie auch da machen wir Spieleabende oder kochen mal was zusammen. Aber es ist wirklich eher so, wenn man so eine klassische Selbsthilfegruppe vor Augen hat, trifft es auf die Erwachsenen eher mehr zu. Die Erwachsenengruppe ist bei uns jeden ersten Freitag im Monat, inzwischen auch bei mir in der Praxis, also in der Hartmannstraße 4-6. Ich habe dort einen sehr großen Raum, den wir auch als Gruppenraum nutzen und dort finden auch die Gruppenangebote statt. Man musste sich nicht anmelden, auch das hat sich durch die Corona-Pandemie natürlich geändert. Inzwischen muss man sich anmelden, beziehungsweise ich bin immer ganz dankbar, wenn man sich anmeldet, da natürlich auch bei uns nur eine gewisse Anzahl an Personen eben gleichzeitig da sein kann. Aber ich hoffe, dass wir in absehbarer Zeit unsere Angebote auch wieder frei anbieten können, weil das natürlich schon auch davon lebt, dass man einfach, wenn man denn jetzt kann und wenn man die Möglichkeit hat, vorbeikommen kann. Bei der Jugendgruppe ist das Ganze ein bisschen anders. Das heißt, wir bieten einfach verschiedene Aktivitäten. Also heute zum Beispiel haben wir zwei Sachen. Eine Gruppe beschäftigt sich eher mit dem Bereich der Trading Cards. Die andere Gruppe ist dabei, Pride-Bändchen zu knüpfen. Wir haben aber auch Manga-Anime-Tage, es gibt gemeinsames Kochen, wir haben Zeltwochenenden, manchmal aber auch Kunstprojekte, Leseabende, Filmabende. Also die Vielfalt, was wir in der Jugendgruppe machen, ist sehr, sehr groß. Man kann mitmachen bei den jeweiligen Aktivitäten, man muss nicht. Es gibt auch manche, die einfach nur ein bisschen nette Zeit mit anderen verbringen möchten. Was uns wichtig ist bei beiden Gruppen, ist, dass wir einfach einen geschützten Raum bieten können. Das heißt, ich kann hingehen, ich muss mich niemandem erklären. Mein Wunschname und mein Wunschpronomen wird von allen selbstverständlich verwendet. Ich kann manche Dinge auch einfach mal ausprobieren, gerade wenn es jetzt auch um Kleidung oder Make-up oder andere Dinge geht. Kann ich das einfach ausprobieren? Ich habe Menschen um mich herum, von denen ich auch Feedback bekommen kann, die auch in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Ich kann manchmal auch gucken, wie gehen jetzt andere mit der Situation mit den Eltern um? Welchen Weg nehmen andere? Das sind alles Sachen, die man als Positives auch aus so einer Peer Group einfach mitnehmen kann. Und bei uns ist es auch so, dass neben mir gibt es noch 3 weitere GruppenleiterInnen, wo man auch einfach mal eine Frage stellen kann, wo man auch einfach mal zu einem kurzen Gespräch in einen der anderen Räume gehen kann und wo man dann einfach auch eine Unterstützung auf dieser Ebene bekommt. Und auch die Unterstützung untereinander ist, finde ich, immer total beeindruckend. Wir haben wie viele Gruppen auch eine sehr aktive WhatsApp-Gruppe und wenn dann jemand mal eine Frage hat, dann bekommt man innerhalb kürzester Zeit von den anderen auch eine Antwort und dann hilft man sich auch so gegenseitig und das finde ich ist auch richtig schön, das zu sehen.
Also dass dann halt eben auch daraus so eine Eigendynamik auch entsteht.
Ja, tatsächlich. Also es ist öfter so, dass wir uns innerhalb der Gruppenleitung gar nicht groß einmischen müssen, weil manche Fragen auch einfach direkt aus der Gruppe schon richtig gut beantwortet werden. Und das ist dann schon was Schönes.
Wenn wir jetzt gerade schon bei der Selbsthilfe sind, wenn gehe ich da auch über die Netzwerkseite? Kann ich mich da direkt bei Ihnen wenden?
Nee, da ist es ein bisschen anders. Wir haben vom Freundeskreis Trans-Ulm eine eigene Seite und sehr, sehr vieles läuft, aber auch vor allem innerhalb der Jugendgruppe über die Weitergabe der Jugendlichen untereinander. Also ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Jugendlichen, die den Weg zu uns finden, die wahrscheinlich nie bei uns auf der Website waren, sondern die einfach von anderen Jugendlichen darauf hingewiesen wurden und man erzählt sich gegenseitig davon und dann kommen sie eben auch mal mit dazu. Dadurch, dass wir inzwischen deutlich über 70 Jugendliche haben insgesamt und zu unseren Treffen auch dann vor Corona 20 plus kommen. Aktuell müssen wir unter dieser Zahl bleiben. Deswegen ist es auch da so, dass man sich im Moment eigentlich bei mir vorher anmelden muss und eben nur eine gewisse Anzahl an Personen gerade teilnehmen kann. Aber es ist wirklich so, dass die Werbung oft auch zwischen den Jugendlichen funktioniert. Und sonst kann man über unsere Coming-out-Seite gehen. Wir haben im Jugendverband, also über queerfuture.de, eine Seite, wo wir alle Jugendgruppen in Baden-Württemberg haben. Dort findet man unter dem Link der Jugendgruppen dann noch immer die einzelne Seite der Gruppe und sieht auch auf diesem Weg, was gibt es denn vielleicht auch für Gruppen in meiner Region, gerade für Personen, die jetzt nicht im Raum Ulm sind, ist es manchmal ganz hilfreich zu wissen, okay, und was wäre jetzt für mich die nächste Gruppe?
Jetzt sind es ja, wir haben jetzt auch viel über positive, über freudige Geschichten gesprochen. Wenn man jetzt aber mal einen Blick wirft, zum Beispiel ins Nachbarland, nach Polen, da vergeht einem diese Freude ja auch schon wieder. Transgender und gay-freie Zonen, die da ins Leben gerufen werden. Wie ist da so Ihre Meinung da dazu?
Also bevor wir so ein bisschen mal diesen Blick nach Polen richten, glaube ich, dass es auch innerhalb von Deutschland noch nicht alles erreicht ist. Es gibt auch hier Tendenzen, die manchmal sehr, sehr schwierig aufzuhalten sind. Also woran ich mich immer noch mit Schrecken erinnere, ist die Situation damals um den Bildungsplan, wo wir als Netzwerk ja eben auch sehr aktiv waren, dafür zu sorgen, dass die Vielfalt von Geschlecht und die Vielfalt sexueller Orientierung auch im Unterricht vorkommen muss. Und was damals auch in Deutschland passiert ist, hätte ich auch nicht geglaubt. Und noch immer gibt es auch Interessenverbände oder auch politische Parteien, die da eine starke LGBT-Feindlichkeit an den Tag legen. Dennoch, und da kann man jetzt den direkten Vergleich zu Polen ziehen, ist es in Deutschland und auch eben sehr stark in Baden-Württemberg so, dass wir uns als Community von der Politik überwiegend gestützt sehen. Der Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte in Baden-Württemberg ist eben explizit auch dafür geschaffen worden, die Sichtbarkeit der Community zu erhöhen, Projekte zu ermöglichen und da eben auch eine politische Unterstützung zu zeigen. Und das finde ich ist ein großer Unterschied und das erlebe ich auch auf kommunaler Ebene, dass so eher die Politik LGBT-stützend ist. Und ich glaube, das ist in vielen anderen Ländern, eben auch in Polen, in der Regel oft nicht der Fall. Dort gibt es eben Tendenzen, die dann zu solchen Abstrusitäten führen, dass es LGBT-freie Zonen gibt und dass es scheinbar akzeptiert ist, Personengruppen, Menschen auszugrenzen, zu diskriminieren, zu benachteiligen. Und gerade bei uns in Deutschland gehen wir im Moment eigentlich den genau gegenteiligen Weg, denn wir sorgen eigentlich im Moment dafür, dass die Rechte der LGBT-Community eher gestärkt werden. Auch ich hoffe einfach mal, dass bei uns die Vielzahl der Personen, die sich gegen Diskriminierung, die sich eben für ein Miteinander, für Gleichberechtigung einsetzen, für ein gegenseitiges Verständnis, eindeutig die Mehrzahl ist im Vergleich zu jenen anderen.
Um nochmal den Bogen dann sozusagen zurückzuschlagen, sehen Sie dahin die Gefahr hinweg, dass eventuell auch in Bundesländern, die nah zum Beispiel an die polnische Grenze anschließen oder in Bundesländern, wo allgemein schon mal eine sehr große Abneigung gegenüber LGBT herrscht, dass da dann sowas wie in Polen ein bisschen sogar wieder den gegenteiligen Effekt verstärkt?
Ich hab ja immer so den Glauben an die Menschen. Und ich hoffe, dass es eben nicht so eine Entwicklung bei uns nimmt. Selbstverständlich, wenn man dann manche Sachen beobachtet, dann bekommt man hin und wieder tatsächlich Angst, weil es einen ja auch selber betrifft. Und gerade deswegen finde ich es auch eben wichtig, dass eben auch Personen, die jetzt nicht selbst Teil der LGBTQ-Community sind, ihre Solidarität zeigen und bekunden. Das geht nicht nur darum, dass man dann eben auch einmal im Jahr an einem CSD teilnimmt oder zumindest mal guckt, sondern dass man, wenn man merkt, da passiert gerade was, da wird jemand benachteiligt, da passiert was, was nicht okay ist, dass man das nicht einfach so stehen lässt, dass man Unterstützung anbietet und dass man vielleicht auch auf so einer politischen oder auch kommunalen Ebene als Unterstützerin aktiv wird. Und das wünsche ich mir sehr, sehr stark, um eben auch anderen zu zeigen, dass der Großteil unserer Gesellschaft eben nicht nur LGBT unterstützend, sondern generell Menschen unterstützend ist und eben nicht akzeptieren kann, dass es Benachteiligung, Ausgrenzung, Diskriminierung, Rassismus in unserer Gesellschaft gibt. Und das würde ich mir wünschen. Also mehr Sichtbarkeit auch der UnterstützerInnen und nicht nur der betroffenen Person.
Frau Mayhew, wir kommen auch schon langsam zum Ende des Gesprächs. Ich sage jetzt schon mal vielen lieben Dank, denn als letztes hätte ich noch eine Frage an Sie. Und zwar, welche drei Forderungen Sie an die Politik in Deutschland hätten?
Welche drei Forderungen? Also eine kann man relativ leicht ableiten. Ich habe es auch schon ein paar Mal angesprochen. Gerade die grundsätzliche Beratung im Bereich Vielfalt von Geschlecht und Vielfalt sexueller Orientierung, die muss nach wie vor gestärkt werden. Es gibt immer noch zu wenig Einrichtungen. Es braucht auch tatsächlich Geld und Finanzmittel und das, nach meinem Wunsch würde das vielleicht auch nicht nur von Seiten des Landes, sondern auch durch die Kommunen, durch die Städte, durch die Landkreise kommen, sodass man einfach diese Beratungsarbeit auch wirklich großflächig und vielleicht auch sogar im ländlichen Bereich einfach möglich machen kann. Was ich mir dann noch wünschen würde, wäre, dass endlich die notwendigen gesetzlichen, also rechtlichen Veränderungen kommen. Leider ist es immer noch so, dass es für Transpersonen eben das seit langem veraltete und vielen Aspekten ausgesetzte TSG, also das Transsexuellengesetz, wie man sagt, oder das Gesetz zur Änderung von Vorname und Personenstand in spezifischen Fällen gilt, was eigentlich nicht mehr tragbar ist. Also es ist nach wie vor so, dass ich als Transperson zwei Gutachten einbringen muss, wenn ich meinen Namen und meinen Geschlechtseintrag ändern möchte und auch wenn die Politik regelmäßig sagt, dass das so nicht sein darf. und dass es eine klare Diskriminierung darstellt, ist die letzten Jahre nichts passiert. Es gibt Gesetzesentwürfe, die das Ganze wieder in Richtung Selbstbestimmung lenken. Und ich würde mir wünschen, dass da ein bisschen Tempo reinkommt und dass es endlich wieder eine gesetzliche Grundlage gibt, die eben auch, ja, finde ich, den Aspekt der Selbstbestimmung primär im Fokus haben muss. Die letzte Sache wäre dann, dass ich mir hoffe, dass es weniger eine Forderung an die Politik, als wie gesagt vielmehr an die Gesellschaft, dass dieses Verständnis auch von anderen Menschen, nicht nur LGBT betreffend, einfach generell wächst, dass es die Möglichkeit gibt, eben auch auf breiterer Fläche zu informieren und dass auch da einfach so die Bereitschaft da ist, sich auf die Verschiedenheit der Menschen insgesamt einzulassen. Und das wäre, glaube ich, eher so ein gesellschaftlicher Wunsch, dass wir einfach verstehen können, dass uns das, was uns verbindet, nämlich dass wir alle Menschen sind, das ist, was eigentlich das Wichtigste ist und wir aufhören sollten, alles in Schubladen oder Unterschieden festzumachen. Das würde ich mir wünschen.
25 Jahre. Free FM.